NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Claudia Dammann. Guten Abend. Wir haben unter anderem diese Themen für Sie vorbereitet. Die Teilnehmer beim G8-Gipfel in Italien ringen um Fortschritte auf dem Weg zu einem neuen Klimaschutzabkommen. Von Moskau nach L'Aquila. Unser Kommentar zieht eine Bilanz der aktuellen außenpolitischen Erfolge von US-Präsident Obama. Die EU-Kommission hat eine hohe Geldstrafe gegen zwei Energieunternehmen verhängt, und zwar gegen den größten deutschen Energieversorger E.ON und den französischen Konzern GDF Suez. Und knapp zwei Wochen nach dem Tod von Michael Jackson dauert das Rätselraten um Ort und Datum seiner Bestattung weiter an. Kaserne statt Luxushotel. Der diesjährige G8-Gipfel findet in einer sehr sachlichen Arbeitsatmosphäre in den italienischen Abruzzen statt. Als Tagungsort hat die Regierung von Ministerpräsident Berlusconi eine Polizeikaserne ausgewählt, die von dem katastrophalen Erdbeben in dieser Region Anfang April weitgehend verschont geblieben ist. Die Themenpalette, mit denen sich die Gipfelteilnehmer befassen, ist beeindruckend. Es sind die drängendsten globalen Probleme, allen voran Klimaschutz, Weltwirtschaftskrise, außenpolitische Konflikte, Afrika-Hilfe. Vom Tagungsort in L'Aquila meldet sich Marc Kleber.
Der Tag begann für Bundeskanzlerin Merkel dort, wo Anfang April das Leben von über 40 Menschen endete. Zusammen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi besuchte Angela Merkel den kleinen Ort Onna. Er war von dem schweren Beben in den Abruzzen fast vollständig zerstört worden.
Für mich ist es einfach sehr wichtig, mir einen persönlichen Eindruck zu verschaffen von dem Ausmaß der Zerstörung. Und das wird uns auch beflügeln, alles daran zu setzen, dass wir schnell helfen können.
3 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Kirche von Onna stellt die Bundesregierung bereit. Anderswo protestierten derweil Bewohner von L'Aquila dagegen, dass Tausende noch immer in Zelten wohnen. Ihr bitteres Motto: Yes, we camp. Dann der offizielle Auftakt des Gipfels in der vom Beben nicht beschädigten Kaserne der Finanzpolizei am Rande von L'Aquila. 2 Stunden redeten die Staats- und Regierungschefs über die Wirtschafts- und Finanzkrise. Dass manche Länder, etwa US-Amerikaner und Chinesen, ihre eigenen Märkte abschotten könnten, stimmt nicht nur die Kanzlerin besorgt. Kein Protektionismus, lautete beim Treffen am Mittag erneut ihre Forderung. Merkels Anstoß, schon jetzt darüber zu reden, wie man die durch die Krise angehäuften gigantischen Schuldenberge abbaut, stieß im Kreise der G8 nur vorsichtige Zustimmung. Reden ja, handeln nein. Michael Froman, der Verhandlungsführer der USA, meint, dafür sei es noch zu früh.
It's time to prepare exit strategies, but not necessarily to put them into place yet.
Als wichtigstes Thema des Gipfels schält sich immer mehr der Klimaschutz heraus. Man hofft auf einen Durchbruch. Die G8 und die wichtigsten Schwellenländer haben sich auf Ministerebene bereits geeinigt. Man will sich darauf verpflichten, die Erderwärmung bei höchstens 2 Grad Celsius zu begrenzen. Für die Bundeskanzlerin ist das G8-Treffen eine entscheidende Etappe auf dem Weg zu einem neuen weltweiten Klimaabkommen.
Wenn die Industrieländer sich nicht einig sind auf der Welt, dann werden wir überhaupt keine Einigung unter den G20 bekommen. Und deshalb haben wir, die wir ja auch schon viele Schäden an der Natur angerichtet haben, natürlich auch die Aufgabe, Vorreiter zu sein, wenn es um den Schutz des Klimas geht.
Im Dezember soll das Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll beschlossen werden. Nicht nur die Bundesregierung, auch die Europäische Union drängt darauf, das 2-Grad-Ziel in der Abschlusserklärung des G8-Gipfels zu verankern. EU-Kommissionspräsident Manuel Barroso nimmt am Treffen in L'Aquila teil.
We have to make now progress.
Wir müssen jetzt vorwärts kommen, um in Kopenhagen das Erreichte zu besiegeln. Wir bestehen darauf, dass es nötig ist, das 2-Grad-Ziel anzuerkennen. Und bis 2050 müssen die Treibhausgase um mindestens 50% reduziert werden. Doch genau bei diesen konkreten Verpflichtungen auf Zahlen sehen Nichtregierungsorganisationen das größte Problem. Im Ziel einig, aber nicht in den Schritten dorthin. Das sei zu wenig, sagt Tobias Münchmeier von Greenpeace. Er verlangt von den G8 mehr, bis 2050 eine CO2-Minderung von 95% und Milliardenhilfen für den Klimaschutz in Entwicklungsländern.
Das sind ganz entscheidende Ziele. Und wenn die nicht beschlossen werden, dann kann man keinesfalls von einem Durchbruch sprechen, sondern von einem sehr enttäuschenden Resultat.
Beim Abendessen wollen die Staats- und Regierungschefs der G8 heute über Außen- und Sicherheitspolitik sprechen. Thema dürfte dann auch der Umgang mit dem Iran sein. Morgen wird der Kreis vergrößert. Dann sitzen weitere große Volkswirtschaften und internationale Organisationen wie UN und der Währungsfonds mit am Tisch, um wieder über die weltweiten Krisen zu beraten. Klima, Wirtschaft und Nahrungsmittelsicherheit.
Vom G8-Gipfel in Italien berichtete Mark Kleber. An der dreitägigen Konferenz in L'Aquila nehmen insgesamt 28 Staats- und Regierungschefs teil. Zusätzlich sind noch mehrere internationale Organisationen eingeladen. Es ist der größte G8-Gipfel seit der Gründung der Gruppe der führenden Industrienationen im Jahr 1975. Und schon jetzt ist klar, der neue amerikanische Präsident wird auch hier die allergrößte Aufmerksamkeit seiner Gesprächspartner und der Medien auf sich ziehen. Obama kommt direkt aus Moskau von seinen Beratungen mit dem russischen Präsidenten Medvedev und Premier Putin zu diesem Gipfeltreffen nach Italien. Die internationale Charmoffensive von Barack Obama und seine jüngsten außenpolitischen Erfolge. Dazu ein Kommentar von Rüdiger Paulert aus L'Aquila.
Präsident Obama ist auf der Erfolgsspur. Mit seinem Charme zieht er die Menschen in seinen Bann. Und wenn diesmal nicht geschieht, wie bei seinem Moskau-Besuch, dann hält die Welt dies für ein Problem der Russen und nicht etwa für eines des neuen amerikanischen Präsidenten. Mit solch starkem Rückenwind lassen sich für Obama selbst schwierige Momente in Moskau gut aushalten. Als der russische Premier Putin geradezu störrisch auf dem Sessel sitzt und Obama auch nicht so genau mit ihm umzugehen weiß, da zwinkert er für die Weltöffentlichkeit deutlich sichtbar den Kamerateams zu. Ist doch sympathisch, wer denkt das nicht? Putin sieht das sicherlich anders, andere vielleicht auch. Doch Obama kratzt dies nicht und uns auch nicht. Denn Obama beherrscht eines ganz gewiss, die Menschen in seinen Bann zu ziehen und doch gleichzeitig auf Distanz zu halten. Bisher ist er damit gut gefahren, in Moskau ganz bestimmt. Vor laufenden Kameras räumte da Medvedev ein, dass die Gefahren durch Atomwaffen gewachsen sind. Und schon saß er in der Falle an anderer Stelle, bei der Raketenstationierungsfrage. Moskau lehnt amerikanische Abwehrraketen in Polen und Tschechien ab. Die brauche man auch nicht, erklärte Obama wie selbstverständlich, wenn denn die Iraner zur Vernunft kämen und auf ihr Atomprogramm verzichteten. Auf gut Deutsch, wenn die Russen die verdeckte Unterstützung des Iran einstellen und den Iran damit zur Raison bringen, dann werden die USA auf die Raketen verzichten. Klingt wie ein Angebot, ist aber doch das Normalste auf der Welt. Wenn man viel Geld ohne Probleme sparen kann, dann gibt man es nicht für ein Raketenabwehrschild aus. Keinen Millimeter ist Obama den Russen in dieser strittigen Frage entgegengekommen. Nicht anders steht es um die NATO-Erweiterung. Wer will und die Bedingungen erfüllt, kann dann Mitglied werden, wenn auch die Bevölkerung den Wunsch verspürt, sagte er vor Studenten in Moskau. Im Moment bedeutete dies Georgien eher ja, Ukraine eher nein. Auch dies nur eine Selbstverständlichkeit. Dafür aber bekam Obama im Gegenzug die russische Erlaubnis für Truppen- und Waffentransporte durch russischen Luftraum nach Afghanistan. Medvedev dagegen bekam nichts extra, außer ein paar weiteren Abkommen, die beiden Staaten nutzen. Kurz, der charmante Obama bekommt etwas oder es gibt keine Lösung. Zumindest im Moment nicht. Gewiss ist es nicht Charme allein, dem wir erliegen, sondern auch der Elan, mit dem Obama wichtige Fragen angeht. Seine Finanzmarktreformpläne zum Beispiel oder seine Bereitschaft zum Umweltschutz. Gewiss alles wichtig. Aber das eine Problem haben die Amerikaner geschaffen, das zweite gerade entdeckt. Und schon spricht Präsident Obama von der globalen Führung der Vereinigten Staaten bei diesen Themen. Vielleicht akzeptieren die anderen G8-Staaten in den nächsten Tagen auch dies, weil sie die Ziele für richtig erachten oder Obamas charmante Führung nicht verhindern wollen oder können. Bisher gibt es wenig, das wir an all dem aus inhaltlichen Gründen kritisieren könnten oder müssten. Doch auf der Hut sein sollten die anderen G8-Führer schon. Hinter dem gewinnenden Lächeln des amerikanischen Präsidenten stecken glasklare Interessen. Die Interessen der Vereinigten Staaten und sonst nichts.
Das war ein Kommentar von Rüdiger Paulert für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die EU-Kommission demonstriert Stärke und die voraussichtlichen Folgen für die betroffenen Großkonzerne in Europa, sie werden zur Kasse gebeten. Gegen den Energiegiganten E.ON und seine Essener Tochterfirma Ruhrgas sowie gegen das französische Unternehmen GDF Suez hat die oberste europäische Wettbewerbsbehörde in Brüssel heute eine milliardenschwere Kartellstrafe verhängt. E.ON, der größte deutsche Energieversorger, hat sich am Nachmittag auf einer Pressekonferenz zu den Strafmaßnahmen der EU-Kommission geäußert. Aus Essen berichtet Christian Beckmann.
EU-Kommissarin Nelly Kroes ließ es an Deutlichkeit nicht missen. Durch wettbewerbswidrige Absprachen seien die Verbraucher in zwei der größten Gasmärkte der EU um Preiskampf und Anbietervielfalt gebracht worden. Die Gaskunden hätten 30 Jahre lang zu hohe Preise gezahlt. Die EU-Kommission sei gar nicht umhingekommen, eine derart hohe Strafe zu verhängen. Diese Keule traf die Ruhrgaszentrale heftig und unerwartet. Obwohl sich in Anhörungen eine Zahlung abzeichnete und auch Hinweise darauf durchgeführt gesickert waren, hat die Ehrentochter Ruhrgas in Essen keine Vorkehrungen getroffen, etwa als Rückstellungen. Der gewaltige Betrag von 553 Millionen Euro muss nun in 3 Monaten gezahlt werden. Vorstandsvorsitzender Bernd Reutersberg nutzte eine eiligst einberufene Pressekonferenz, um Dampf abzulassen.
Ich wettere natürlich A gegen diese Entscheidung dem Grunde nach, weil wir sie für grundsätzlich falsch halten, und B halten wir die Höhe für vollkommen unangemessen.
Die EU konstruiere Marktabsprachen, die zwischen Ruhrgas und Gaz de France nie stattgefunden hätten. Auch nicht im Zeitraum zwischen 2003 und 2005, konterte Reutersberg. Zum Anlass für ein Verfahren hat die Kommission Belege aus Razzien bei den beiden Unternehmen im Jahre 2006 genommen. Dort war man auf Verträge zu einem Pipeline-Projekt aus 1975 gestoßen, in denen Gaz de France und Ruhrgas vertraglich vereinbart hatten, sich nicht Konkurrenz im jeweiligen Land zu machen. Zu diesem Zeitpunkt sei es noch längst nicht zu einer Marktöffnung gekommen, entgegnete Ruhrgas, und solche Absprachen seien zur Absicherung solcher großen Investitionen gang und gäbe gewesen. Ruhrgas habe diese Vorwürfe auch von dem Kölner Wirtschaftswissenschaftler Axel Ochsenknecht untersuchen lassen, der zu dem Ergebnis gekommen sei,
dass die Marktposition der Unternehmen in den Heimatmärkten des jeweiligen anderen Unternehmens Ergebnis der Marktverhältnisse und nicht etwa einer von der Kommission behaupteten Absprache seien.
Ruhrgas-Chef Reutersberg widersprach auch den Vorwürfen, die Absprachen seien heimlich getroffen und durch mehrere spätere Treffen ausgebaut worden. Der Vertrag sei nie zur Anwendung gekommen. Er sei außerdem auf Betreiben des russischen Erdgaslieferanten Gazprom zustande gekommen, der einen Austausch von Liefermengen unter den Empfängerländern verhindern wollte. 2004 sei der Vertrag dann auch formal gekündigt worden.
Ein Viertel unseres Gesamtabsatzes entfällt auf Kunden in 14 Ländern Europas. In Frankreich setzte E.ON Ruhrgas im Jahr 2008 8,7 Milliarden Kilowattstunden ab. Ein weiteres Wachstum in Auslandsmärkten wird angestrebt. Von einer Marktaufteilung, wie von der Kommission behauptet, kann keine Rede sein.
Die EU-Kommission ahndete aber ausdrücklich nach eigenen Angaben, dass die beiden Unternehmen anlässlich des Baus der Megal-Pipeline von Russland durch Deutschland nach Frankreich vereinbart hätten, kein Gas aus dieser Rohrleitung im jeweilig anderen Land zu verkaufen. Die Entscheidung solle den Energieversorgern deutlich machen, dass Brüssel kein wettbewerbswidriges Verhalten dulden werde. Beide Konzerne haben angekündigt, gegen diesen bislang höchsten Bußgelderlass in der EU zu klagen, wenn nötig bis zur letzten Instanz.
Natürlich kann man einen Euro immer nur einmal ausgeben. Irgendwann hat das natürlich auch Konsequenzen auf die Investitionsfähigkeit. Das werden wir uns natürlich jetzt ganz genau anschauen müssen, wie wir dieses Thema genau handeln werden. Wir werden natürlich jetzt mit allen uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln gegen dieses Thema vorgehen. Aber wir wissen natürlich auch, das ist keine Sache von einem halben Jahr.
Auf den Gaspreis könne Ruhrgas diese 553 Millionen Euro nicht abwälzen, denn den bestimme der Wettbewerb und die Ölpreisbindung, versicherte Reutersberg.
Soweit die Informationen von Christian Beckmann. Die EU-Kommission will also gegen die Energieriesen E.ON und GDF Suez vorgehen. Aber auch die europäische Pharmaindustrie wird wohl bluten müssen. Die EU-Kommission will sie wegen erheblicher Wettbewerbsmängel genauer unter die Lupe nehmen. Aus Brüssel dazu Einzelheiten von Katrin Brandt.
Es dauert zu lange, bis in der EU billige Generika auf den Markt kommen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die die EU-Kommission heute vorgestellt hat. Bei einer Umfrage in 17 Mitgliedstaaten stellte sich heraus, dass es über 7 Monate braucht, bis nach Ablauf eines Patentes der preisgünstige Nachbau in den Apotheken ankommt. Da Generika kurz nach Markteinführung im Schnitt 40% billiger seien als Originalpräparate, bedeutet dies massive finanzielle Verluste für Bürger und Versicherungen. Allein in den Jahren 2000 bis 2007 sei ihnen europaweit ein Schaden von rund 3 Milliarden Euro entstanden, so Wettbewerbskommissarin Nelly Kroes. Sie warf heute den Herstellern vor, die Verbreitung von Generika systematisch und auf einer Vielzahl von Wegen zu verhindern oder zu verzögern. Da würden möglichst breit ganze Patentfamilien angemeldet, um die Konkurrenz aus dem Markt zu halten. Da werde versucht, den Patentschutz möglichst früh beginnen und möglichst spät enden zu lassen. Und da werde versucht, die billigen Pillen durch Klagen zu stoppen. Auch das bedeute eine weitere Verzögerung um im Schnitt 3 Jahre. Die EU-Kommission verweist auf die Bedeutung der pharmazeutischen Industrie Industrie, für die Gesundheitsversorgung in der EU und will diese Praktiken nicht mehr länger hinnehmen. Neelie Kroes bestätigte, dass eine Vielzahl an Untersuchungen bereits laufe. Ein erstes Verfahren sei eingeleitet worden. Es betreffe den französischen Hersteller Les Laboratoires Servier und andere.
Das war ein Beitrag von Katrin Brandt in Brüssel. Der staatliche schwedische Energiekonzern Vattenfall gerät nach der Serie von Pannen im deutschen AKW Krümmel nun auch in seiner Heimat unter Druck. Die Strahlenschutzaufsicht in Schweden hat das Staatsunternehmen heute angewiesen, die seit längerem bekannten Sicherheitsmängel beim Kernkraftwerk Ringhals südlich von Göteborg zügig zu beheben. Die Forderung nach einem Atomausstieg ist zentrales Thema der Bündnisgrünen bei der anstehenden Bundestagswahl. Die Partei hat ihre Wahlkampagne heute in Berlin vorgestellt. Mehr dazu von Bettina Altenkamp.
Die Große Koalition ablösen und Schwarz-Gelb verhindern, lautet das grüne Ziel für den 27. September. Da passt es, dass die Farben von Union und FDP nicht nur für ein mögliches Regierungsbündnis stehen.
Es ist nicht umsonst so, dass die Warnfarben vor Radioaktivität schwarz und gelb sind. Deswegen geht es bei diesem Wahlkampf auch darum, Schwarz-Gelb zu verhindern.
Jürgen Trittin und Renate Künast präsentierten selbstbewusst ihre Kampagnenslogans und Plakate für die Bundestagswahl. Der Kampf gegen ein schwarz-gelbes Regierungsbündnis wird dabei, ganz bildlich, mittels eines Atommüllfasses auch mit dem Kampf gegen Kernenergie zusammengebracht. Nach Einschätzung des grünen Spitzenteams trägt der Störfall im Atomreaktor Krümmel dazu bei, den Wählern noch einmal vor Augen zu führen, wie notwendig ein Politikwechsel ist. Der ehemalige Bundesumweltminister Trittin fordert, die 7 ältesten Meiler in Deutschland möglichst schnell abzuschalten. Sie seien weder gegen terroristische Angriffe aus der Luft gesichert, noch technisch auf dem neuesten Stand.
Wir stellen heute fest, dass gerade die ältesten Kraftwerke besonders störanfällig sind. Wir müssen feststellen, dass Neckarwestheim, das Biblis A und B, das Brunsbüttel, dass dies alles Kraftwerke sind, die mehr als 400 Störfälle auf dem Buckel haben. Wenn Sie ein Auto 400 Mal in die Reparatur gebracht haben, dann überlegen Sie sich schon, ist vielleicht doch besser, es abzuwracken.
Angst vor Versorgungsengpässen seien unbegründet. Deutschland, so Trittin, gehöre schließlich zu den Stromexporteuren. Der urgrüne Kampf gegen die Kernenergie ist aber nur ein Thema im grünen Wahlkampf. Die Partei will auf allen Feldern punkten. Das Motto lautet denn auch: Aus der Krise hilft nur Grün.
Wir melden als Grüne heute und hier für den 27. September einen Gestaltungs- und einen Machtanspruch an. So selbstbewusst sind wir. Wir wollen dritte Kraft werden.
Für Spitzenkandidatin Künast ist Grün nicht nur ein Trend, sondern Antwort auf die Wirtschafts- und Umweltprobleme. Jürgen Trittin fasst das Wahlprogramm denn auch in drei Worten zusammen.
Jobs, Jobs, Jobs.
Mit Investitionen in Bildung, Klima und soziale Gerechtigkeit wollen die Grünen innerhalb von 4 Jahren 1 Million neue Arbeitsplätze schaffen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Grünen nach der Bundestagswahl wieder auf der Regierungsbank landen.
Bettina Altenkamp zur Kampagne der Grünen für die Bundestagswahl, bei der die Forderung nach einem Atomausstieg eine wichtige Rolle spielt. Im Kampf gegen seine Abschiebung aus den USA nach Deutschland ist der mutmaßliche NS-Verbrecher Demjanjuk vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Aus Karlsruhe dazu Bernd Wolf.
Die Richter nahmen seine Verfassungsbeschwerde nicht an, weil sie unzulässig ist. Demjanjuk könne sich auf keine Rechte aus dem Auslieferungsvertrag zwischen den USA und Deutschland berufen. Deshalb sei auch keine Grundrechtsverletzung ersichtlich, was aber für eine Verfassungsbeschwerde nötig ist. Demjanjuks Klage, so die Richter, erschöpfe sich in pauschaler Kritik an den US-Behörden im Rahmen seiner Auslieferung im Mai. Die deutsche Justiz wirft dem mittlerweile staatenlosen, gebürtigen Ukrainer vor, als KZ-Wächter 1943 im besetzten polnischen Sobibor Beihilfe zum Mord an mindestens 29.000 Juden geleistet zu haben. Die USA hatten John Demjanjuk die US-Staatsbürgerschaft aberkannt. Nachdem Polen und die Ukraine seine Aufnahme ablehnten, wurde der 89-Jährige nach monatelangem juristischem Tauziehen nach Deutschland überstellt und wartet seitdem in U-Haft auf seinen Prozess.
Bernd Wolf berichtete aus Karlsruhe. Die Spannungen zwischen den Han-Chinesen und muslimischen Uiguren im Nordwesten von China halten nach wie vor an. Die Regierung werde die Verantwortlichen für die jüngsten Unruhen hinrichten lassen, erklärte heute der Chef der Kommunistischen Partei in der Provinz Xinjiang. Angesichts der blutigen Unruhen in der Uigurenregion hat der chinesische Präsident Hu Jintao seine Teilnahme am G8-Gipfel in Italien überraschend abgesagt. Hu kehrte in der vergangenen Nacht nach China zurück. Vor diesem Hintergrund hat heute in München der Weltkongress der Uiguren stattgefunden. Von dort meldet sich Daniel Knopp.
Großes Polizeiaufgebot in der Münchner Innenstadt. Der uigurische Weltkongress hatte zu einer Pressekonferenz eingeladen. Etwa 15 Polizeibeamte patrouillierten auf den Straßen vor dem Büro der uigurischen Dachorganisation. Beamte in Zivil beobachteten die Pressekonferenz im Innern des Gebäudes, als Asghar Khan, Vizepräsident des uigurischen Weltkongresses, die neuesten Schreckensnachrichten verkündete.
Wir haben gestern Abend noch Nachrichten bekommen, dass in der Ürümqi eine von großen Moscheen von Han-Chinesen in Brand gesetzt worden sind. Und wir haben wieder erfahren, dass die jetzt nicht nur Sicherheitskräfte, sondern auch chinesische Bevölkerung in der Hand mit Stocken auf der Straße laufen und nach Uiguren jagen.
Am Telefon getrauen sich selbst Familienangehörige meist nicht offen zu sprechen, da sie befürchten müssen, abgehört zu werden. Das wichtigste Medium bleibt deswegen das Internet. Solange es noch funktioniert, könne man auf die Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen, sagt Asghar Khan.
Natürlich, es ist sehr, sehr schwierig, von diesen Gebieten Nachrichten zu bekommen. Die Leute, die uns anrufen, also unsere Landsleute, riskieren ihr Leben. Wenn sie erwischt werden, sie werden bestimmt also eine lebensjährige Haftstrafe bekommen, sogar auch vielleicht getötet.
Eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle in der chinesischen Uigurenprovinz Xinjiang fordert der SPD-Landtagsabgeordnete Markus Rinderspacher.
Wir treten für die Wahrung der Menschenrechte in der Region ein und appellieren auch an die chinesische Führung, das Gebot der Rechtsstaatlichkeit in diesem Zusammenhang zu achten. Wir appellieren sowohl an die chinesische Regierung in Peking, aber auch an die 9 Millionen Uiguren, jegliche Form der Gewalt einzustellen. Wir sprechen uns dafür aus, dass ein friedlicher Dialog entstehen muss zwischen der chinesischen Führung und der uigurischen Minderheit.
Das Büro des uigurischen Weltkongresses wird in den nächsten Tagen weiterhin von deutschen Sicherheitskräften geschützt. Wie auch das chinesische Generalkonsulat. Unbekannte hatten am Montag einen Brandanschlag auf das Generalkonsulat verübt. Keine gerade China-freundliche Stimmung hatte sich auch gestern auf dem Münchner Marienplatz entladen. Eine chinesische Touristengruppe wurde von Uiguren wüst beschimpft. Polizisten mussten die Uiguren mit Gewalt zurückhalten. Der uigurische Weltkongress hatte sich heute für die Ausschreitungen nochmals entschuldigt.
Das waren Informationen von Daniel Knopp aus München. Bei der Präsidentschaftswahl in Indonesien zeichnet sich offenbar eine klare Mehrheit für den Amtsinhaber ab. Einzelheiten von Bernd Musch-Borowska.
Die Auszählung der Stimmen in den rund 450.000 Wahllokalen in Indonesien ist noch längst nicht abgeschlossen. Doch Amtsinhaber Susilo Bambang Yudhoyono liegt nach der Präsidentenwahl deutlich in Führung. Nach den ersten Hochrechnungen erhielt der 59-Jährige mehr als 50% der Stimmen. Damit wäre Yudhoyono bereits im ersten Wahlgang für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Die beiden Herausforderer, Vizepräsident Yusuf Kalla und die frühere Präsidentin Megawati Sukarnoputri, sind den Berichten zufolge weit abgeschlagen bei 15-20%. In einer ersten Stellungnahme zeigte sich Yudhoyono äußerst zufrieden über das Zwischenergebnis. Er rief alle Indonesier zur Ruhe auf. Die Stimmenauszählung ist noch nicht abgeschlossen. Das Endergebnis steht erst fest, wenn es von der Wahlkommission verkündet wurde. Aber nach dem Zwischenstand sieht es gut für uns aus. Wir müssen aber das Endergebnis abwarten. Megawati, so hieß es im Fernsehen, habe die Wahl als pseudodemokratisch bezeichnet. Vizepräsident Yusuf Kalla, der offenbar am schlechtesten abgeschnitten hat, hat dem mutmaßlichen Wahlsieger Yudhoyono bereits gratuliert. Wir sind alle menschlich, deshalb ist es wohl normal, enttäuscht zu sein. Ich habe aber noch Hoffnung, bis die Auszählung abgeschlossen ist und das offizielle Endergebnis vorliegt. Es war die zweite Direktwahl des Staatsoberhaupts seit dem Sturz des früheren Diktators Suharto 1998. Yudhoyono ist in Indonesien vor allem wegen seiner erfolgreichen Wirtschaftspolitik populär sowie wegen der weitgehend erfolgreichen Reform der Bürokratie und den Fortschritten bei der Bekämpfung der Korruption. Für mich ist der amtierende Präsident der beste, den wir je hatten, und ich hoffe, die Zukunft wird noch besser. Man kann den Fortschritt in unserem Land deutlich sehen. Es ist besser, wenn Yudhoyono wiedergewählt wird, dann kann er seine begonnene Arbeit fortsetzen. Indonesien ist das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit. Mehr als 190 Millionen Millionen der 230 Millionen Einwohner bekennen sich zum Islam. Die Religion spielte bei der Präsidentschaftswahl jedoch offenbar keine Rolle. Schon bei den Parlamentswahlen im April hatten die islamischen Parteien schlecht abgeschnitten.
Das war Bernd Muschborowska zur Präsidentschaftswahl in Indonesien. Ein Forscherteam der britischen Universität Newcastle hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal aus embryonalen Stammzellen menschliche Spermien gezüchtet. Das auf diese Weise erzeugte Sperma kann allerdings nicht für künstliche Befruchtungen eingesetzt werden, da dies nach britischem Recht verboten ist. Weitere Informationen aus London von Thorsten Huhn.
Die Wissenschaftler sind der Ansicht, dass mit den so gewonnenen Erkenntnissen langfristig Männern mit Zeugungsproblemen geholfen werden kann. Es werde aber noch mindestens 5 Jahre dauern, bevor das Verfahren perfektioniert sei. Sind dann keine Männer mehr nötig, um Kinder zu zeugen? Der leitende Wissenschaftler Karim Nayanya sagt zu dieser Frage:
I don't think so. It is not allowed now.
Das glaube ich nicht. Das ist gesetzlich nicht erlaubt zurzeit. Und es ist auch nicht unser Ziel, menschliches Leben in einer Schale zu produzieren. Das ist nur ein Weg, um männliche Zeugungsunfähigkeit zu studieren und zu sehen, wie sich Spermien entwickeln.
How a sperm, are developed.
Die Spermien wurden aus Stammzellen von wenigen Tagen alten menschlichen Embryonen gewonnen, die mithilfe künstlicher Befruchtung gezeugt worden waren. Die Forscher bewahrten die Stammzellen in einem Gefäß mit flüssigem Stickstoff auf. Die Zellen wurden dann auf Körpertemperatur erwärmt und in einer chemischen Lösung zum Wachsen gebracht. Nach 6 Wochen wurden sie reif und beweglich. Es war kein Mann involviert, aber die Embryos und die Zellen, die wir benutzt haben für dieses Experiment, waren männliche Embryos und männliche Zellen. Das bedeutet, sie enthielten das Y-Chromosom, ein spezifisch männliches Chromosom. Bei anderen Experten gibt es Zweifel, ob die Methode tatsächlich funktioniert. So stellen manche die Frage, ob die Spermien weit genug entwickelt sind. Und natürlich gibt es auch ethische Einwände. Alan Pacey von der Universität Sheffield hält weitere Tests für notwendig.
Well, if it's true, it's revolutionary.
Wenn alles stimmt, dann ist das revolutionär. Wir brauchen dringend eine Möglichkeit, im Labor zu testen, wie Spermien gemacht sind, um auf der Zellebene zu sehen, warum manche Männer nicht zeugungsfähig sind und keine Spermien produzieren. Ich denke, es ist noch ein langer Weg, bis wir darüber reden können, solche Spermien in einer Behandlung zu nutzen. Es mag am Ende möglich sein. Pacey will erst noch mehr Daten und Ergebnisse der Forschung in Newcastle sehen, bevor er sie ausführlicher bewertet. An den Forschungen in Newcastle gibt es auch deutliche Kritik. Es handle sich um ein Beispiel unmoralischen Wahnsinns. Perfekt lebensfähige Embryonen seien zerstört worden, um Spermien zu erzeugen, deren Gesundheit und Lebensfähigkeit in Frage stehe, meint eine Organisation, die der Reproduktionsmedizin kritisch gegenübersteht.
Das war Thorsten Huhn aus London. Nach der gestrigen Trauerfeier für Michael Jackson hält das Rätselraten über die Umstände seines Todes weiter an. Wie der US-Nachrichtensender CNN unter Bezug auf die laufenden Ermittlungen berichtet, soll der Leichnam von Michael Jackson wegen zahlreicher Einstiche an den Armen Hinweise auf einen regelmäßigen intravenösen Medikamentenmissbrauch des Sängers geben. Zudem ist weiter unklar, wo und wann der King of Pop begraben wird. Aus Los Angeles, Selma Üzük.
Nach der Gedenkfeier im Staples Center von Los Angeles wird nun gerätselt, wo der King of Pop beigesetzt werden soll. Eine Beerdigung auf dem prominenten Friedhof in den Hügeln von Hollywood sei nun nicht mehr geplant. Das bestätigte eine Polizeisprecherin von Los Angeles. Dort hatte die Familie gestern im engsten Kreis Abschied von Michael Jackson genommen. Auch über den Zeitpunkt der Beisetzung herrscht Unklarheit. Es wird spekuliert, dass der Leichnam eingeäschert werden soll, um dann die sterblichen Überreste auf der Neverland Ranch zu verstreuen. Laut kalifornischem Gesetz ist eine Beerdigung auf einem Privatgrundstück nur erlaubt, wenn die Leiche verbrannt wird. Erst vor kurzem hatte Jermaine Jackson in einem Fernsehinterview erzählt, dass er sich wünsche, dass sein Bruder die letzte Ruhe auf der Neverland Ranch findet. Dort spüre ich seine Gegenwart, weil es seine Schöpfung war, sagte er. Neverland, das sei Jackson selbst. Der Internetdienst TMZ meldet, dass noch am Abend nach der öffentlichen Trauerfeier ein Hubschrauber im Bereich der Ranch gesichtet wurde. Die Jackson-Familie hat sich bisher noch nicht zu den Spekulationen geäußert.
Soweit der Beitrag von Selma Üzük aus Los Angeles. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Team der Sendung wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio verabschiedet sich Claudia Dammann.